Haus 1. Wir machen Podcasts.
Werbung.
Wir haben hier in der Sendung ja schon über das sogenannte Sondervermögen gesprochen, das zuletzt politisch viele Milliarden locker gemacht hat, um die großen Aufgaben der Zukunft angehen zu können. Und das gilt auch für den Klimaschutz. Denn der Klimawandel stellt uns vor wachsende und auch teure Herausforderungen. Die Politik allein wird das Problem wohl nicht lösen können. Deswegen die Frage, was können wir tun? Was können wir zu Hause tun, um das Klima noch mehr zu schützen? Und die einfache Antwort lautet, zu echter Ökoenergie wechseln. Denn auf die Art und Weise, wie wir Energien gewinnen und nutzen, entfallen über 2/3 der weltweiten Treibhausgasemissionen. Die Energiewende ist also der entscheidende Hebel für mehr Klimaschutz. Und eine der schnellsten und einfachsten Maßnahmen, die nicht einmal mehr kostet, ist hier eben der Wechsel zu echtem Ökostrom oder echtem Ökogas. Und da haben wir einen Tipp für euch, nämlich den Ökoenergieversorger Polarstern. Da bekommt ihr immer 100% echte Ökoenergie, egal welchen Tarif ihr wählt. Und außerdem investiert Polarstern für jede verkaufte Kilowattstunde kräftig in die weltweite Energiewende. In Deutschland, aber auch in Entwicklungsländern wie Madagaskar. Wenn ihr das genauso super findet wie wir, dann schaut euch Polarstern direkt mal unter polarstern-energie.de an. Und wenn ihr mit dem Code Wochendämmerung wechselt, dann bekommt ihr eine Gutschrift von 20 Euro auf die nächste Jahresrechnung. Willkommen zur Wochendämmerung vom 4. April 2025 mit einem kurzen Update.
Kriminellen.
Einer skurrilen Nachricht.
Meinungen.
Cory Bookers Blase.
Leichen.
Einem Regendefizit.
Kohlen.
Palantir.
Zöllen.
Shamjaff zu Indien.
Zügen.
Einer guten Nachricht.
Dem Börsenticker.
Noch einer guten Nachricht.
Katrin Rönicke.
Einem Limerick. Und Holger Klein. Ich habe ein Update mitgebracht und zwar hatte ich letzte Woche ja über dieses Signalgate gesprochen. Das war die Geschichte, dass Donald Trumps Sicherheitsberater Mike Waltz den Chefredakteur von The Atlantic in eine Signalgruppe eingeladen hatte, wo dann über einen Kriegseinsatz im Jemen diskutiert wurde. Und es gibt jetzt ein Update und zwar habe ich beim Guardian gelesen, dass dieser Mike Waltz wohl insgesamt mindestens 20 solcher Signal-Chats angelegt hat.
Tja,
wo dann,
sag ich doch.
Wo dann so Themen wie Ukraine, Gaza, Afrika, Europa und der Nahe Osten dabei waren und wohl auch vertrauliche Informationen wiedergegeben wurden, das berichteten 4 Quellen, die einen direkten Zugang zu diesen Informationen haben, dem Guardian. Und weil ich das letzte Woche nicht explizit in der Sendung gesagt habe, sondern nur so einen Wired-Artikel verlinkt habe in den Shownotes, wollte ich es nochmal erklären. Signal ist natürlich ein verschlüsselter Messenger und deswegen so sicher wie ein Messenger nur sein kann. Das Problem ist aber, dass es ja so Spionagesoftware wie zum Beispiel Pegasus oder sowas gibt, wir erinnern uns, die dann unbemerkt auf dem Handy ist und sämtliche Daten, die auf iPhones oder Android-Geräten sind, einfach liest, also abhört, mitliest, was auch immer. Das heißt, da nützt dann die Verschlüsselung nichts, weil es halt direkt auf dem Handy schon stattfindet, das Ausspionieren. Noch ist Mike Waltz im Amt und ich glaube, das liegt auch daran, dass diese Nachricht, also dass es mindestens 20 solcher Chats gab, ziemlich untergegangen ist. Und damit würde ich sagen, kommen wir zur skurrilen Nachricht.
Ich würde ja eher denken, dass Mike Waltz noch im Amt ist, weil die US-Regierung einfach auf alles pfeift und sich auch nicht an Gesetze und schon gar nicht an Gerichtsurteile halten will und vermutlich auch wird.
Das kann
das
auch
ist
sein.
Einfach schlicht egal. Hauptsache der Typ
ist loyal.
Bückt sich jeden Tag vor Trump. Ja,
ja. Ja. Das kann natürlich auch sein, aber es ist trotzdem irgendwie untergegangen und das liegt natürlich daran, dass Donald Trump diese Woche den sogenannten Liberation Day für Amerika ausgerufen hat. So hat er den Tag genannt, wo er wirklich massive Zölle auf über 180 Länder auf der ganzen Welt für über 180 Länder auf der ganzen Welt festgelegt hat. Und ich weiß noch, dass ich dir eine Nachricht geschrieben habe, Happy Liberation Day, so lustig wie ich bin, und gesagt habe, dass ich sehr gespannt bin, was die Märkte heute tun. Ich glaube, an dem Tag selbst haben sie dann gar nicht so viel getan, weil das war erst abends und dann waren die Börsen schon zu und da gab es nicht direkt eine Reaktion. Aber was die Märkte danach getan haben, das hören wir nachher im Börsenticker. Und was man aber, glaube ich, zusammenfassend sagen kann ist, und alle Menschen, die ich so lese, die auf jeden Fall sich besser mit Ökonomie auskennen als ich, weil sie da vielleicht auch Professoren sind oder so, die sagen, das ist erstens wirklich sehr gefährlich für die komplette globale Wirtschaft. Und vor allem wird das aber auch die Wirtschaft der USA heftig treffen. Also das wird ein richtiger Bumerang werden für die.
Ja, aber das ist ja die Erstverschlimmerung, die Trump ja auch schon angekündigt hat.
Ja, ist wie bei Homöopathie. Das ist ganz normal, das gehört dazu.
Genau.
Ja, also es wird sehr sicher die Inflation in den USA antreiben. Es wird das Wirtschaftswachstum bremsen. Und während Donald Trump ja sagt, ja, Zölle sind so eine Art, also hat man zumindest den Eindruck, und das analysieren auch viele Leute, dass er sich das so vorstellt wie so ein Allheilwundermittel, mit dem man immer alle dazu zwingen kann, zu tun, was er will.
Darum geht's.
Sagt der Economist, Zölle führen zu erheblichen wirtschaftlichen Verzerrungen. Ihre Vorteile kommen ineffizienten Produzenten zugute, die von höheren Preisen auf Kosten der Verbraucher profitieren.
Ja,
Und genau.
Es gibt ja auch ein historisches Beispiel dafür. Mhm. Ich weiß nicht, ob du darüber gestolpert bist. Mhm. Hawley-Smoot Tariff Act oder Smoot-Hawley Tariff Act, der sehr berühmt geworden ist in Ferris Bueller's Day Off. Macht
das
blau.
Hab ich gesehen, ja.
Der Lehrer,
ja.
Der dann, ne, Bueller, anyone, so der spricht tatsächlich über den Hawley-Smoot Tariff Act, und dieser Hawley-Smoot Tariff Act ist damals, das war 1930, haben die schon mal so ein Spiel gespielt, die Amis, interessanterweise 100 Jahre davor auch schon mal, ist auch in die Hose gegangen, also geht halt alles in die Hose.
Ja.
Wobei, was jetzt anders ist als bei Hawley-Smoot, Hawley-Smoot hat sich eigentlich nur auf Zucker und Baumwolle, glaube ich, bezogen. Was dann dazu geführt hat, dass in den Bundesstaaten der Hühnerzüchter, der Kaninchenzüchter, der Nasebohrer, alle zu ihren Kongressabgeordneten gerannt sind und gesagt haben, ey, dann wollen wir das aber auch. Wir brauchen auch Schutz vor ausländischen Sachen. Und dann sind halt Zölle erhoben worden, um inländische Produzenten zu schützen. Teilweise für Waren, die überhaupt keine Konkurrenz, also die in Amerika sowieso konkurrenzlos hergestellt worden sind. Und die hatten dann hinterher, ich glaube, an die 1000 einzelne Zölle, die da rausgekommen sind, und genutzt hat es trotzdem nichts. Aber sie haben es halt gemacht. Und interessanterweise hat das damals der Kongress verkackt. Ja? Weil die Leute sind zu den Kongressabgeordneten gegangen. Im Kongress haben sie irgendwie einen totalen Föhn gekriegt und haben immer weiter Zölle auf immer mehr Produkte gehauen. Danach hat der Kongress gesagt, nee, wir sind nicht in der Lage, uns hier zusammenzureißen. Wir geben dieses Recht an den Präsidenten ab. Was ja das Ganze noch mal ein bisschen lustiger macht gerade, ne? Also im Sinne von interessant.
Ja, super Idee. Hier auch dein Rüdiger Bachmann, der lebt ja in den USA.
Mein Rüdiger Bachmann.
Und arbeitet dort und lehrt dort. Der hat auch in einem Interview gesagt, die Menschen hier werden dadurch ärmer werden und nicht reicher. Und die einzigen, die profitieren könnten, er sagt auch könnten, sind Trumps Günstlinge, die Ausnahmen als Gegenleistung für ihre Loyalität bekommen.
Exakt.
Und das klingt ja alles super toppi, aber das ist alles noch gar nicht skurril genug für die skurrile Nachricht, muss man auch sagen. Das ist ja alles bisher nur normale Trump-Berichterstattung. Skurril ist, welche Länder, und jetzt müsst ihr euch bitte Anführungszeichen zu dem Wort Länder vorstellen, so alles in dieser Liste sind, die Zölle bekommen. Weil, also falls es noch irgendwelche Zweifel daran gab, dass Donald Trump ein äußerst dummer Mensch ist, dann möchte ich hier zwei Beispiele anführen, es sind eigentlich fast drei, die das belegen, also die in dieser absurden Zollpolitik, die ökonomisch bestimmte Auswirkungen hat, einfach zeigen, der Mann ist echt dumm oder sein Team ist einfach echt dumm. Das erste ist immerhin ein echtes Land, wo echte Menschen leben, und das heißt Lesotho. Und aus verschiedenen Gründen mag Donald Trump Lesotho irgendwie nicht.
$8 million to promote LGBTQI+ in the African nation of Lesotho, which nobody has ever heard of.
Noch nie jemand gehört, denkt er.
Naja, das was da ja diese diese intellektuell, also Anti-Intellektualismus, der dahinter ist. Weißt du, ich kenn's nicht, dann muss es unbekannt sein.
Ja, pass auf, ich bin noch nicht Wahnsinn. Fertig. Also Lesotho bekommt jetzt somit die drakonischsten Zölle von den USA auferlegt. 50% auf alle Exporte in die USA. Und Lesotho exportiert in die USA vor allem eins, nämlich Textilien. So. Und Dominic Johnson schreibt in der Taz dazu, ich zitiere ihn, als Unternehmer verkauft sogar Donald Trump in den USA über einen Online-Versand T-Shirts made in Lesotho, wie südafrikanische Medien herausgefunden haben.
Wahnsinn.
Zitat Ende. Ich vermute mal, das weiß Donald Trump einfach nicht, weil er hatte auch noch nie von Lesotho gehört.
Also Donald Trump selbst, glaube ich, weiß im Wesentlichen wirklich gar nichts. Also das ist so der Verdacht, den ich zunehmend habe. Also dass das nicht irgendwie so ein 7D-Schachspieler ist, sondern der ist wirklich
dumm.
Stulle. Der ist wirklich dumm und kopiert im Grunde seinen Reality-TV-Scheiß auf ein Land. Und ansonsten hört er auf Leute, von denen er denkt, dass die total coole Typen sind. So.
Ja. Ist so ein bisschen ist so ein bisschen das Dilemma, dass er nur loyale Leute um sich haben will und die Loyalen sind ja nicht die Schlauesten. So.
Ja, naja, das ist, ich kann mich noch ganz gut dran erinnern. Wir haben früher mal mit so einem Typen rumgehangen, der das Bistro im lokalen Schwimmbad betrieben hat. Und den fanden wir irgendwie cool, weil der war halt ein paar Jahre älter, der hatte ein dickeres Auto, der hatte immer große Sprüche geklopft. Bis auf einen von uns. Hallo Andreas, falls du zuhörst, du warst. Andreas hat von Anfang an gesehen, dass der Typ einfach nur ein total idiotischer Dummschwätzer war und hat den halt den ganzen Tag verarscht. Also er hat wirklich alles, was er alles, also wirklich, der hatte, das Bistro hieß La irgendwas, La Katrin oder so. Und das stand halt auf dessen Auto. Und dann kam der halt mit seinem geilen Auto vorgefahren. Andreas meinte, bist du La Katrin? Also so, hat immer, immer drauf, bis es dann alle gemerkt haben und dann irgendwann nichts mehr mit dem zu tun hatten. Also es ist so, ja. Und das war halt, ist halt genau dieser Effekt. Das ist genau das Gleiche, wo Gerhard Schröder an diesem Versicherungsdrücker aus Hannover mit seinem Mini-Pli und seinem dicken Mercedes hängen geblieben ist. Das gibt's immer wieder, dass man auf solche Leute reinfällt, die eigentlich total Stulle sind, aber robust auftreten. Und das Gefühl habe ich bei Donald Trump ganz extrem gerade.
Ja, ich möchte aber noch den wunderbaren Fall der Heard und McDonald Islands erwähnt haben an dieser Stelle, wo, und das finde ich, ist wirklich eine richtig schöne, skurrile Nachricht, spektrum.de schreibt, Pinguine-Doppelpunkt, Trump erhebt Zölle gegen unbewohnte Inseln. Denn die Heard und McDonald Islands, das sind zwei Inseln im südlichen Indischen Ozean und nach allem, was wir über sie wissen, aber vielleicht übersehen wir da irgendwelche streng geheimen Untergrundfabriken, ja, das kann natürlich sein, leben da halt keine Menschen und deswegen wird da auch nichts produziert und exportiert. Und das letzte Mal, dass dort Menschen gesehen wurden, das waren WissenschaftlerInnen, die vor über 10 Jahren dort gewesen sind. Was da lebt, ist eine Menge Pinguine. Und hier kommt meine Blue Sky Folgeempfehlung der Woche. Das ist nämlich das Heard Island Government at heardislandgov.bluesky.social. Ein ganz wunderbarer Account, der mich schon oft zum Lachen gebracht hat diese Woche. Die Regierung von Heard Island gibt dort auch folgendes Statement ab. Wir nehmen die Zölle auf unsere wunderschöne Heard-Insel sehr ernst. Wir werden alle Säugetiere und flugunfähigen Vögel konsultieren und in Kürze eine detaillierte Erklärung zu unserer Reaktion veröffentlichen. Zitat Ende. Und man kann da auch super viel über die Geschichte dieses kleinen, in Anführungszeichen, Landes lernen. Die Pinguine schreiben dort, also falls Sie neu hier sind, herzlich willkommen. Unsere antarktische FKK-Kolonie wurde 1920 gegründet, nachdem Robbenjäger unser Land verlassen haben und so weiter und so fort. Und erzählen dann halt so ein bisschen was über die starken Selbstverteidigungskräfte, die sie haben, obwohl sie auch sagen, Australien schützt uns teilweise, aber erklären eben auch, dass sie noch nie etwas exportiert oder importiert haben. Und was da so ein bisschen entsteht, finde ich, ist der nächste Kinohit, The Penguins of Heard Island, würde ich sagen. Also ich gehe auf jeden Fall ins Kino. Sehr kreativer Account. Und ich habe ja eben zitiert, Australien schützt uns teilweise, haben sie gesagt. Das ist nämlich tatsächlich so, dass die beiden Inseln gar kein eigenes Land sind, sondern zu Australien gehören.
Ja.
Und ist ja auch irgendwie naheliegend, dass zwei Inseln, auf denen keine Menschen leben, kein eigenes Land sind. Aber warum bekommen sie dann eigene Zölle? Oder warum bekommt das British Indian Ocean Territory Zölle? Also es ist so eine Inselgruppe, auch im südlichen Indischen Ozean, größtenteils unbewohnt mit Ausnahme von eben ungefähr 3000 US-amerikanischen und britischen Militärangehörigen. Das heißt, die bezollen dann teilweise ihr eigenes Militär. Und warum es Zölle für diese Inseln gibt im südindischen Ozean, die nicht mal ein eigenes Land sind, dazu gab es eine sehr interessante Theorie auch auf Blue Sky News Eye, heißt der Account, der die Theorie aufgestellt hat, weil nämlich diese Inselgruppe, die ich gerade genannt habe, die hat eine Top-Level-Domain-Endung namens .io. Die kennt man, die hat man oft gesehen. Gab es ja diverse Dienste auch, die mit .io endeten. Das steht für Indischen Ozean. Und die Heard and McDonald Islands haben die Endung .hm. Und die Theorie lautet, die Tarife wurden einfach nach Internetdomänen und nicht nach Ländern festgelegt.
Ja, was ein ganz guter Hinweis darauf ist, dass sie das Ding von irgendeiner KI-Anwendung haben schreiben lassen. Weil, ja, ne? Was sie auch haben, das finde ich eigentlich auch nochmal ganz interessant. Die Höhe dieser Zölle, die die Amis da verhängt haben, ist ja irgendwie irritierend. Man fragt sich so, warum so viel, warum so wenig? Und da habe ich bei NPR was Schönes gefunden. Die haben das nämlich mal durchgerechnet.
Ah ja, die auch.
Woher das kommt. Also einmal ist ja, wie sie es, also die eigentliche Berechnungsformel ist natürlich vollkommen hirnrissig. Ja? Die haben sich also eine Handelsbarriere überlegt. Sie sagen, also es gibt Handelsbarrieren, also ein Ungleichgewicht. Und dieses Ungleichgewicht erkennt man, indem man die Einfuhren durch die Ausfuhren teilt und dann hat man eine Zahl. Da haben sie dann noch irgendwelche griechischen Buchstaben in diese Formel geschrieben. Der eine griechische Buchstabe ist 0,25, der andere griechische Buchstabe ist 4. Die multiplizieren sie dann miteinander. Dann hast du 1, also kannst du diesen Nenner oder den Teil des Nenners einfach wegstreichen. Das heißt, sie haben da einfach irgendwas reingeschrieben, damit es ein bisschen schlauer aussieht, was es nicht ist. Also, die US-Regierung geht davon aus, ja, dass jede Erhöhung der Zölle um 10% zu einem Preisanstieg von 2,5% führen wird. Ja, also, ein Viertel der Zölle, die, ne, also Trumps Experten, gehen davon aus, dass ein Viertel der Zölle als höhere Preise an die US-Verbraucher weitergeht. Ja. Mhm. So, jetzt nimmst du den Zoll oder das Handelshemmnis, also das ist nochmal was anderes, das Handelshemmnis, was sie mit China haben. Das sind theoretisch 67% nach dieser komischen Rechnung, die sie da haben. Ja. Mhm. Das heißt, würden sie 67%ige Zölle auf chinesische Waren erheben, würden die Preise um 16,75% steigen, nach dieser Annahme der Experten. Außerdem gehen die Experten, und zwar die Experten und die Experten, davon aus, dass eine 10%ige Preiserhöhung bei ausländischen Produkten zu einem 40%igen Rückgang der Einkäufe führen wird. Mhm. Ja, das scheint auch zumindest in der Theorie und der Empirie kann man das irgendwie nachweisen. Also davon geht die Wissenschaft auch aus. So, das heißt, wenn die Preise um 16,75% steigen, führt es dazu, dass die Amerikaner viermal weniger einkaufen, also viermal 16,75%, und das sind 67%, also die Handelsbarriere.
Mhm.
Ja, ein Zoll von 67% auf chinesische Produkte würde also die Nachfrage nach chinesischen Produkten um 67% senken. Das haben sie genommen, dann haben sie es halbiert. Was ich noch nicht so hundertprozentig verstanden habe, ich vermute mal, um noch ein bisschen Luft zu haben, um da ihre Drohungen ausweiten zu können oder irgendwie sowas. Und darum zahlen die Chinesen halt nur 34% mit ein bisschen Rundungsfehlern, weil das ist ja nicht ganz die Hälfte oder etwas mehr als die Hälfte. Hm. Ja, und gerade als wir mit der Aufzeichnung angefangen haben, haben die Chinesen angekündigt, 34% Zölle auf US-Güter zu erheben.
Oh.
Ja? Fuck you, haben die gesagt. Die haben noch nicht mal geguckt, zumindest sieht es so aus in den ersten Meldungen, die scheinen noch nicht mal geguckt zu haben, so wie die EU. Wir machen Whisky und Harley-Davidson, das tut den Trump-Wählern. Nee, scheiß drauf, komm hier, hau ab.
War auch eine Idee, ja.
So. Das ist echt, echt heftig. Ja, aber ich fand diese Idee, ne? Also die wollen halt, dass die Leute aufhören, ausländische Produkte zu kaufen und dafür mehr amerikanische Produkte kaufen.
Ja.
Was natürlich völliger Blödsinn ist, weil ich bezweifle, dass in den USA Toaster hergestellt werden zum Beispiel.
Oder iPhones.
Ja, Wasserkocher.
Es wird lustig. Ich fand auch, es gab eine sehr schöne Zusammenfassung dieser Mathematik hinter dem Ganzen bei The New Republic. Allen Mathe-Nerds auch ans Herz gelegt. Die Zusammenfassung lautet: The math just isn't mathing.
The math isn't mathing. Das ist schön. Das gefällt mir. Das ist Star Trek. Es gab mal ein Interview, es ist ewig hier, ein Interview mit einem Drehbuchautor, also einem Dialogbuchautor von Star Trek. Und der sagt halt, also wir haben halt absolut alle keine Ahnung von dieser ganzen Technik, die hier ist. Aber es gibt halt einen wissenschaftlichen Berater. Und immer wenn da was ist, wovon wir keine Ahnung haben, schreiben wir halt so Sachen rein wie: Captain, the tech isn't teching. Und die Berater schreiben dann da was rein, was irgendwie plausibel daherkommt.
Ja, das ist cool.
Mathe isn't mathing, finde ich super. Nehme ich.
Ja.
Ja, das war auch alles, was ich aus den USA, glaube ich, jetzt zu erzählen hatte, weil ich war ernsthaft bemüht, so gut wegzugucken wie nur möglich, es sei denn, es betrifft uns tatsächlich, und das tun die Zölle ja ganz enorm, ne? Also Stichwort Aktienrente, ne? Ist da ja ein großes Problem. Also da sind jetzt gerade mehrere Jahre der privaten Altersvorsorge, die Leute irgendwie in ihren Portfolios haben, den Bach runtergegangen. Und das ist schon wirklich, das ist echt dramatisch. Vor allen Dingen für das Argument Aktienrente, weil das ja nach wie vor jetzt nicht das schlechteste Ding ist. Also es ist nicht die schlechteste Sache, die man sich vorstellen kann.
An einem funktionierenden Weltmarkt zumindest.
In einem, genau. Und vielleicht helfen uns die Chinesen ja dabei, den funktionierend zu halten, weil so wie es aussieht, beurteilen kann ich das nicht wirklich, so wie es aussieht, haben die Chinesen ein viel größeres Interesse als die Amerikaner daran, weiterhin einen regelbasierten Welthandel zu haben. Was ich gut verstehen kann, weil man hat ja gerne Stabilität. Und das hatten wir ja auch 80 Jahre lang.
Ich bleibe kurz in den USA, und zwar hat der US-Senator Cory Booker diese Woche einen wahnsinnigen Rekord aufgestellt. Er hat im Senat, das ist die eine der beiden Kammern im US-Kongress, eine Rede gehalten, und zwar ununterbrochen 25 Stunden lang. 25 Stunden. Ich habe die Rede nicht geguckt, sage ich gleich. Ich habe gelesen, dass andere dieses Ding immer so ein paar Tage lang immer nebenher im Hintergrund haben laufen lassen, während sie halt gearbeitet, gegessen, Freizeitaktivitäten und so gemacht haben. Und ich habe mir dann von mehreren Seiten aber versichern lassen und die Bestätigung geholt, dass so in der ersten halben Stunde eigentlich alles Wichtige gesagt wurde. Und danach gibt es halt viele Wiederholungen oder auch Varianten dessen, was bereits gesagt wurde. Und die zentrale Message war wohl: Das ist hier alles nicht normal. Ich werde alles tun, um hier die Abläufe aufzuhalten. Make good trouble, make necessary trouble. Und das hat er dann eben 25 Stunden lang durchgezogen. Und die wichtigste Frage oder die wirklich wichtige Frage in dem Zusammenhang, die hat der Guardian beantwortet. Und die lautet: Ist Cory Bookers Blase okay? Ja. Er ist halt auch 25 Stunden lang nicht aufs Klo gegangen.
Ja, wer weiß.
Nee, ist er nicht. So.
Ja, es gibt ja Windeln. Also
ja, das stimmt.
Inkontinenzwindeln, da geht auch ein bisschen mehr rein als bei den kleinen Kindern.
Das stimmt. Er hat selber gesagt, er hätte vorher gefastet und hätte auch dann irgendwie, ich glaube, 24 Stunden vorher oder so hat er aufgehört zu trinken. Auch nicht so gesund alles. Also es gibt auch schon viele Leute, die sagen, nee, mach das nicht zu Hause nach.
Statt einfach zu sagen, nö, ich hatte eine Windel an, aber das passt halt nicht in die Heldenerzählung, die Amerikaner gerne von sich haben.
Ja,
ne?
Das stimmt. genau, und eine Urologin, also falls er keine Windel angehabt haben sollte, dann rät ihm eine Urologin, mit der der Guardian gesprochen hat. Ich zitiere sie: Ich denke, er sollte einen Urologen aufsuchen. Er hat wahrscheinlich eine echte Blasenfunktionsstörung. Das ist nicht normal.
Für die Freiheit!
Ein normaler Mensch kann so etwas nicht.
Oh Mann.
Und was ich hier nebenbei gelernt habe, ist nämlich, auch wenn man tagelang nichts trinkt, was man natürlich nicht tun sollte, weil es wirklich massive Auswirkungen auf den Körper hat, vor allem auf das Gehirn, aber auch auf das Herz-Kreislauf-System, alles. Ja. Selbst wenn man das tagelang tut, produziert der Körper weiterhin Urin, der sich in der Blase sammelt. Und wenn sich dann dieser Urin in der Blase sammelt, dann, und man die halt nicht durchspült. Ja,
und eindickt.
Ja, dann sammeln sich da halt auch gerne mal Bakterien und so. Genau.
An mir ist was vorbeigeflogen, was ich leider nicht mehr gefunden habe und auch nicht mehr dran gedacht habe, vor allen Dingen. Hinterher, nach diesem Filibuster von Booker, muss es ja irgendeine Abstimmung geben.
Es war kein wirklicher Filibuster, weil es gab eben nichts, was er damit verzögert hat oder nichts Wichtiges, was er damit verzögert hat, deswegen.
Irgendwo ist an mir vorbeigeflogen jemand, der sich ganz fürchterlich darüber aufgeregt hat, dass er dann hinterher trotzdem mit den Bekloppten gestimmt hat und eben nicht mit den Normalen. Hast du da irgendwie was gesehen?
Nee, darum habe ich mich nur um die Frage gekümmert, ob seine Blase okay ist.
Haben wir einen Faktencheck?
Ja.
Na dann. Zurück ins Inland. Lange nicht mehr über den Deutschland-Trend geredet, ist mir aufgefallen, weil mir irgendwann aufgefallen ist, dass das meistens Blair ist und eben nur Medienwirkungsforschung. Aber jetzt waren ein paar Zahlen drin, die ich ganz interessant fand. Kompromisse sind gut, da sie Bestandteil von Koalitionsbildung und Demokratie sind, bejahen 82%.
Na also.
Das finde ich schon mal ziemlich klasse.
Also, das sollte halt mal jemand der Kölner CDU sagen. Ich habe irgendwie so einen Brandbrief geschrieben, wo sie sich beschweren, dass Merz jetzt dieses und jenes mit zugestimmt hat.
Ich hätte mir ein bisschen mehr gewünscht, also ein bisschen mehr Einsicht auch in die Notwendigkeit von Kompromissen, im Gegensatz zu, wie nennt man das denn, Befehlen, aber naja. Sehr große oder große Sorge machen sich die Menschen, dass die Parteien in Deutschland auf drängende politische Fragen keine gemeinsamen Antworten finden, sagen immerhin knapp drei Viertel der Leute. Das ist allerdings, denke ich, wieder Medienwirkung, weil das dürfte auch noch, da dürfte noch die Ampel nachhängen. Dass Merz den einfältigen Teil seiner Wählerschaft angeblich betrogen hätte, was er nicht hat, weil man konnte das ja vorher alles sehen.
Ja.
Aber trotzdem fand ich ganz interessant, dass drei Viertel der Leute der Meinung sind, dass die Parteien in Deutschland auf drängende politische Fragen keine gemeinsamen Antwort zu finden in der Lage sind. 70% sagen, dass die Zollpolitik der USA der deutschen Wirtschaft schadet.
Oh.
Da gab es ein schönes Interview mit Marcel Fratscher, der gesagt hat, ja, das wird fies, aber das wird nicht so schlimm, wie man vielleicht erwarten kann, dass es schlimm wird. Hänge ich mal in die Shownotes. Also Marcel Fratscher vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung war das. 65% haben große und sehr große Sorge, dass Russland weitere Länder in Europa angreift. Ja. Und 78% sagen, auf den Schutz der USA können sich die NATO-Partner gegenwärtig nicht verlassen.
Tja, die
da hat
Leute
Rubio,
sind
also der Außenclown Rubio, hat da ja gestern noch was anderes gesagt. Nee, das ist alles kein Problem. Aber ich glaube denen das nicht. Ich glaube, das gibt's nicht mehr.
Ja,
fand ich irgendwie interessante Zahlen. Das waren dann aber auch alle interessante Zahlen. So Politikerzufriedenheit, Sonntagsfrage und so ignoriere ich ja immer so gut ich kann.
Ja, ich habe ein schnelles Quiz mitgebracht zur Auflockerung zwischendrin. Und zwar war ich gestern wieder bei meiner Long-Covid-Prävention. Das heißt Impfen.
Moment, gibt's was zu gewinnen?
Ja.
Tja, nee, dann, ja, was? Was kann ich gewinnen?
Ein Eis.
Ein Eis kriege ich so von dir.
Na, bitte. Ja.
Na gut, ich mache trotzdem mit.
Okay, wie heißt der aktuelle Booster-Impfstoff, den man bekommt?
Wie der heißt.
Ja, der hat natürlich einen Namen.
Comirnaty.
Ja, aber Comirnaty von BioNTech, okay, schön. Aber der ist ja auf eine spezielle Variante ausgerichtet. Auf welche?
Warte. Warte, ich google das eben. Sekunde.
Ja, weil du ja sowieso ein Eis bekommst. Deswegen googelst du das eben.
Genau, deswegen google ich das jetzt. Ach nee, das war der Name von Elon Musks Sohn. Das war jetzt nicht, ich dachte, ah nee. Das ist der Impfstoff XAA12.
Nee.
Nicht, das ist nämlich der Name von Elon Musk, sein Sohn.
Ah, ja, okay. Nee, es ist der Impfstoff KP.2 von BioNTech.
Mhm.
Und den gibt es erst seit Ende letzten Jahres. Deswegen haben wahrscheinlich alle, die sich im Oktober geimpft hatten, zusammen mit Grippe, wie es ja viele machen, haben den nämlich noch nicht. Jetzt ist allerdings aber auch KP2 eine Virusvariante. Ich habe vorhin nochmal geguckt, die es aktuell gar nicht mehr gibt. Die ist nicht im Umlauf.
Ah, ja.
Denn die dominante Variante ist, wie wir wissen, Holger?
Ich weiß es nicht.
Genau. Die rekombinante XEC. Ja, so viel dazu.
Das also doch XE, also nicht XE12, sondern XEC10.
Genau.
XE10.
C, C, C wie
C.
Cäsar.
Ah, C. Ah, C wie Cäsar. Mal wieder erschienen ist diese Woche die sogenannte polizeiliche Kriminalstatistik. Da wird dann ja immer sehr viel Politik draus gemacht, auch sehr viel Berichterstattung draus gemacht. Und all diese Politik und Berichterstattung, oder sagen wir mal fast all diese Politik und Berichterstattung, sind dysfunktional. Mhm. Wie auch eigentlich jedes Jahr dann die Menschen, die sich wirklich mit solchen Dingen auskennen, nicht müde werden zu betonen, aber es dringt einfach weder in den Redaktionen noch in der Politik sinnvoll durch. In der FAZ war ein Interview mit dem Kriminologen Tobias Singelstein. Mhm. Und der sagt, kurzes Zitat daraus, die Statistik bildet nicht die Kriminalitätswirklichkeit ab, sondern die Tätigkeit der Polizei. Aussagen zur Entwicklung der Kriminalität können dem allenfalls mit größter Vorsicht entnommen werden. Leider wird die Statistik meist als Abbild der Realität wahrgenommen und ihre Bedeutung für Aussagen über Kriminalität maßlos überschätzt. Generell bewegen wir uns seit Jahrzehnten auf einem kontinuierlichen Niveau, was die von der Polizei bearbeiteten Fälle angeht. Es gibt keinen Anlass für Alarmismus, wir leben in einem der sichersten Länder der Welt. Man kann nur sagen, in welchem Bereich die Polizei weniger oder mehr Fälle bearbeitet hat. Danach wird es dann halt dünn mit den Daten tatsächlich. Mhm. Die Politik sieht sich offenbar außerstande, die Zahlen richtig einzuordnen. Sie überschätzt die Bedeutung des Themas für die Menschen. Tja. Dieses mit der Überschätzung macht er fest an einer Geschichte, die ich letztes Jahr auch schon erzählt hatte. Mhm. Und zwar diese Langzeiterhebung der R&V-Versicherung zu den Ängsten der Deutschen. Und da ist die allgemeine Furcht vor Kriminalität sehr weit hinten, weit hinter sozialen Themen, wirtschaftlichen Themen. Mhm. Den Link dahin, also zu dieser Studie, tue ich nochmal in die Shownotes. Also hört auf niemanden, der oder die über die Kriminalstatistik redet, außer auf die Handvoll Leute, die sich wirklich mit solchen Sachen auskennen. Und das ist mit Sicherheit nicht die Polizei, also die Exekutive. Das ist auch mit Sicherheit niemand aus dem Deutschen Bundestag, der das benutzt, um in irgendeiner Form Stimmung für irgendeine repressive Politik zu machen, was ja gerade dann auch wieder passiert.
Perfekte Überleitung. Also,
ja?
Ja, Polizei, repressive Politik. Ich habe ja letzte Woche ein Thema aufgemacht, das hieß europäische Abhängigkeit von US-Cloud- und Softwarelösungen. Mhm. Da hatte Nando schon im Faktencheck gesagt, es ist nicht alles schlecht, weil du, vor allem du auch nochmal sehr draufgehauen hast.
Wo?
Ja, und dann gab es auch in den Kommentaren noch ein paar Beispiele, wo sich auch ein Hörer sehr geärgert hat über unsere sehr pauschale Abwertung der deutschen IT-Infrastruktur und ein paar positive Beispiele genannt hat, wie zum Beispiel die deutsche Verwaltungscloud oder auch die Bundescloud, was, wenn ich das richtig verstanden habe, eine Nextcloud-Variante ist. Bitte nicht hauen, falls nicht. Jedenfalls ist nicht alles schlecht, aber man muss ja auch festhalten, was noch nicht schlecht ist, kann ja noch schlecht werden. Mhm. Und damit komme ich zum Thema Palantir. Palantir ist ein Unternehmen aus den USA, das bietet verschiedene Softwarelösungen an. Vor allem geht es aber immer irgendwie um die Verarbeitung von großen Datenmengen. Und Deutschland interessiert sich jetzt für eine Variante eines Programms, das heißt Palantir Gotham. Interessanter Name auch. Und da geht es darum, dass eben so Spionage und Terrorabwehr damit gemacht werden. Das wird in den USA bereits verwendet.
Predictive Policing ist das, was die machen, oder?
Ja, so in der Art, genau. Also die werten wirklich die Daten von einfach US-Bürgern aus. Ja, alle. Ja, alle. Genau.
You are being watched.
Ja.
Gab's doch mal, wie hieß denn die Serie? Person of Interest.
Ja.
Der Gucktipp. Person of Interest.
Die war cool, ja, das stimmt. Ja. Aber wenn es dann Realität wird, ist es doch gar nicht mehr so cool.
Ja, weil es keinen Mr. Finch gibt, sondern die ganzen Reichen in den USA einfach mal versuchen, maximal Geschäft zu machen, indem sie maximal Trump huldigen.
Genau. Jedenfalls also, die bayerische Polizei verwendet schon eine Variante von Palantir und das, obwohl das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, beim Einsatz solcher Software kommt es zu erheblichen Grundrechtseingriffen. Die machen es aber trotzdem.
Bayern doch schon immer.
Ja, da haben sie extra ein Ausnahmegesetz erlassen und es ist auch nur ein Testbetrieb und so. Da sind jetzt Gesellschaft für Freiheitsrechte und Netzpolitik.org schon seit Monaten dran, der Bayerische Rundfunk auch, weil, wie gesagt, es verstößt höchstwahrscheinlich auch gegen das Grundgesetz. Deswegen ist es natürlich jetzt auch eine super Idee, das Ganze für ganz Deutschland einzuführen, wie der Standard diese Woche berichtet hat. Die Vorteile lägen ja auf der Hand. Und dass hinter diesem Unternehmen Palantir der US-Milliardär Peter Thiel steckt, das stört auch keinen. So, und jetzt für alle, die den Namen noch nie gehört haben, was ich bei unserer Hörerschaft eigentlich für unwahrscheinlich halte, aber man weiß ja nie. Ich habe auch gehört, die hören Teenager zu. Peter Thiel ist sowas wie, ich würde sagen, so ein Evil Brother from Another Mother von Elon Musk. Die beiden haben im Jahr 2000 zusammen PayPal gegründet. Das kennt man. Das ist auch so eine Software, die ich aktuell so gut es geht versuche zu meiden. Und er ist ein Unternehmer, der sich aber auch immer wieder politisch äußert und auch stark einmischt. Und von ihm stammen so Sachen wie Wettbewerb ist was für Verlierer. Er rät anderen, lieber Monopole aufzubauen. Firmen stehen über Staaten und Firmen funktionieren auch besser als Staaten, weil sie diktatorisch geführt werden. So. Er sieht das Frauenwahlrecht kritisch und alle sind so woke und daran ist das Christentum schuld.
Also vor allen Dingen werden Firmen planwirtschaftlich geführt. Das ist was diese ganzen Leute nie irgendwie erwähnen. Ja? So eine Firma, das ist eine reine Planwirtschaft.
Ja, ich glaube, es stört ihn auch nicht mal sehr. Also wie gesagt, Wettbewerb findet er ja auch eher was für Verlierer. Genau, also er hat Donald Trumps Wahlkampf 2016 unterstützt, war dann sein Berater in der ersten Amtszeit, hat sich seitdem immer weiter radikalisiert und zuletzt hat er dann J.D. Vance unterstützt im Wahlkampf. Also Peter Thiel steht hinter Palantir, das ist der Chef davon und das möchte die Polizei jetzt gerne in ganz Deutschland also flächendeckend einsetzen, obwohl, und das kommt ja dann auch noch dazu, aus Karlsruhe klar gesagt wurde, das ist eigentlich wegen erheblichen Grundrechtseingriffen nicht so einfach möglich. Und da stehen wir gerade. Super Idee alles.
Nee, ich kriege keine, doch, obwohl stehen wir gerade, fahren. Ich hatte nach einer schönen Überleitung in meinem Kopf gesucht, aber nicht funktioniert. Ich habe hier noch eine kleine Argumentationshilfe gefunden. Und zwar eine Argumentationshilfe für Tempo 30 in unseren Städten.
Ah ja,
Im Jahr 2023 sind in Bologna 21 Menschen bei Verkehrsunfällen gestorben, darunter 6 Fußgänger, Bologna, Italien. Mhm. Im Januar 2024 haben sie Tempo 30 eingeführt in Bologna. Das ist jetzt etwas über ein Jahr her, sodass sie jetzt eine erste Bilanz gezogen haben. Stellt sich raus, die Luftqualität hat sich verbessert. Deutlich mehr Menschen nutzen den ÖPNV oder fahren mit dem Rad. Und seit Januar 2024 ist kein Fußgänger mehr bei einem Unfall getötet worden. Außerdem gesunken die schwerverletzten und verletzte Fußgänger überhaupt in den Notaufnahmen. Nur falls mal wieder jemand kommt, der sagt, dass das ja alles überhaupt nichts bringt und das weiß ich nicht, was sie so erzählen, aber ja.
Ich muss da noch eine andere Studie zu raussuchen, die hatten wir letztes Jahr mal bei Hopeful News drin. Da ging es nämlich darum, dass ich glaube, in autofreien Städten weniger Abgase oder wenn weniger Abgase ausgestoßen werden, was ja auch mit der Geschwindigkeit durchaus zusammenhängt, glaube ich, dass dann die Menschen besser in der Schule sind, weil sie besser denken können, weil Feinstaub sich auch in den Gehirnen absetzt.
Da gab es doch diese Geschichte mal, dass das Blei, das bis, ich weiß es nicht, 1989 dem Sprit beigesetzt war, dazu geführt hat, dass die Amis irgendwie ein paar Punkte Intelligenzquotient verloren haben, und zwar über die gesamte Population. Aber ja.
Okay, aber jetzt geht es wirklich um Feinstaub auch. Mit Blei, glaube ich, nichts zu tun. Aber
nee, da ist ja auch kein Blei mehr drin.
Eben. Wir bleiben bei Umwelteinflüssen und kommen zum Regendefizit. Ist auch total schnell erzählt. Ich glaube, alle merken es, es ist schönes Wetter und werden sich die meisten ja freuen. Gibt es auch Leute, die das eher mit Sorge betrachten? Unter anderem der Deutsche Wetterdienst, der meldet mit Stand vom 31.03.2025, abgesehen vom Alpenvorland sind die Böden teils markant trockener als Ende März üblich. Besonders hohe negative Abweichungen werden für weite Teile des norddeutschen Binnenlands berechnet. Es ist also schon Ende März 2025 unüblich trocken in Deutschland. Und dieses Regendefizit hat Özden Terli gestern auch noch mal gut zusammengefasst in seiner Wettersendung. Da hat er gesagt:
Schönen guten Abend und herzlich willkommen zum Wetter. Ja, im Februar war es zu trocken, im März ebenfalls. Und trocken geht es auch weiter, denn wir haben hier ein sehr umfangreiches Hoch und da ist kaum Regen dabei in den nächsten Tagen.
Ja, geht also auch trocken weiter.
Muss aber nicht notwendigerweise ein Problem sein. Das hatte mir der Chef des deutschen Dürremonitors vor anderthalb oder zwei Jahren mal im Podcast erzählt. Ich verlinke das mal. Also der sagt halt, es ist eins der Hauptprobleme ist, dass wir als Gesellschaft überhaupt noch nicht gelernt haben, mit langanhaltender Trockenheit umzugehen. Mhm. Und dadurch wird es jetzt erstmal zur Katastrophe. Mhm. Kann aber auch sein, dass es in den nächsten Monaten so viel regnet, dass das Problem sich mehr oder weniger wieder gelöst hat. Also ist ein ganz interessantes, ein doch eher ambivalentes Thema mit dieser Dürre. Aber ja, es gehört nicht so. Das finde ich immer das eigentliche Argument. Es gehört nicht so.
Ich glaube, es war auch die aktuelle Zahl, wie viel wir schon wärmer sind in Deutschland, auch vom DWD, liegt bei 2,5 Grad, genau. Hm.
Ja. Jetzt Cash. Schweden. In Schweden kannst du an vielen Orten überhaupt nicht mehr mit Bargeld bezahlen. Die zahlen halt alle mit Karte oder mit Telefon, also die zahlen halt digital. Und Schweden ist wirklich Vorreiter gewesen. Die haben eine riesige Kampagne gehabt, die im Wesentlichen darauf abgezielt hat zu sagen, Bargeld ist Schwarzgeld. Was es oft ja auch ist, muss man ja auch mal so sagen. Das hat dann dazu geführt, dass sie tatsächlich forciert haben, dass die Leute kein Bargeld mehr benutzen und digital bezahlen. Jetzt allerdings ruft die schwedische Zentralbank dazu auf, mit Bargeld zu bezahlen. 2025 wollten sie eigentlich bargeldlos sein. Zwischendurch hat sich herausgestellt, dass ungefähr 10% der Bevölkerung am bargeldlosen Zahlungsverkehr nicht wirklich teilnehmen können, weil sie alt sind, weil sie kein Handy haben und nicht genug Geld für ein Handy, Obdachlose, you name it. Was gute Gründe wären, zu sagen, nee, komm, dann machen wir trotzdem wieder Bargeld weiter, jedenfalls parallel, haben sie aber nicht, sondern sie rufen dazu auf, Bargeld zu benutzen, weil Russland, weil die hybride Kriegsführung dazu führt, dass sie Sorge haben, die könnten denen die bargeldlose Zahlung irgendwie hacken, kaputt machen oder sonst irgendwie aussetzen lassen. Und jetzt empfehlen sie stets, eine Bargeldreserve zu Hause vorzuhalten, die die Höhe der Einkäufe einer Woche hat. Und idealerweise auch zwei Kreditkarten, um nicht von einem einzigen Anbieter abhängig zu sein. Das heißt nicht zwei Visa-Karten, ja, sondern Visa und eine Amex oder vielleicht nicht Amex. Ja,
I get the schon. Point.
Ja. Norwegen übrigens ist einen Schritt weiter schon. Da müssen seit Oktober Einzelhändler Strafe zahlen, wenn sie kein Bargeld mehr akzeptieren. Jetzt jubeln hier natürlich die Prepper und die anderen rechten Spinner, die sich von den Reichen haben einreden lassen, dass es sinnvoll ist, größere Summen bar bezahlen zu können. Ne? Weil zu den Verschwörungstheorien dieser Trottel gehört halt auch, dass der Staat uns alle plündern wird. Wenn wir erstmal ausschließlich digital bezahlen, dann können sie unser Geld entwerten. Ah, nur Bargeld ist Freiheit. Also, kann ich mich nicht daran erinnern, dass es irgendjemand jemals gefordert hätte. Jedenfalls niemand ernstzunehmendes. Und davon mal abgesehen, wer nicht genügend Bargeld zu Hause rumliegen hat, um davon wenigstens die nächste Woche das Nötigste bezahlen zu können, der ist entweder dramatisch pleite oder dramatisch doof.
Olga.
Also, ja, nu.
Aber mir passiert das total oft. Ich habe voll oft kein Bargeld, ja.
Echt?
Ich bin also dramatisch doof, Dankeschön.
Ja.
Ja.
Oder dramatisch pleite.
Ja. Nee, das nicht. Nicht mehr.
Was daran liegt, dass wir durchaus noch mehr Unterstützerinnen und Unterstützer der Wochendämmerung vertragen könnten. Denn diese Sendereihe ist crowdfinanziert und zwar überwiegend crowdfinanziert. Nur selten haben wir Werbung. Wenn ihr euch an der Finanzierung dieser Sendereihe beteiligen wollt, findet ihr einen Weg dazu auf wochendämmerung.de.
Das hast du sehr schön gesagt.
Und ich habe es mir noch nicht mal aufgeschrieben. Letzte Woche hatte ich es mir noch aufgeschrieben.
Ja, voll gut. Man muss auch dazu sagen, die Werbung ist dann dafür gut, so Sachen zu bezahlen wie die Scham und den Wochendämmerungspoet und den Faktencheck. Also mit der Community-Unterstützung könnten wir beide auch einfach weitersenden. Genau. Ist doch schön.
Ja, immerhin.
Immerhin. Ja, aber natürlich schön, wenn alles andere auch damit bezahlt wäre.
Allgemeine Preissteigerungen und ach.
Ja, und
allgemeine Preissteigerung und allgemeine Auftragslage.
Ja, ja, und der Werbemarkt ist außerdem auch eingebrochen, zumindest für so Indie-Podcasts wie uns. Kommen wir zu Sham Jaff. Die blickt mit uns diese Woche nach Indien. Da gibt es schon seit, ich glaube, über 2 Wochen oder so Proteste. Die Menschen gehen auf die Straße gegen ein bisher nur geplantes Gesetz, das die Rechte vor allem von Muslimen mal wieder einschränken soll, wie es in Indien halt so an der Tagesordnung ist. Und gerade heute, am Freitag, also so eine ganz frische Nachricht, wurde tatsächlich dieses Gesetz im indischen Parlament verabschiedet. Und was das bedeutet, das erzählt uns die Scham.
Ja, es ging heiß umher im indischen Parlament die letzten Tage. Da wurde nämlich ein sehr, sehr, sehr umstrittenes Gesetz diskutiert. Und das wurde jetzt dann auch heute verabschiedet, heute Morgen tatsächlich. Das Gesetz, das dreht sich um die sogenannten Waqf-Immobilien in Indien. Waqf-Immobilien, davon gibt es richtig viele in Indien, nämlich das sind fast 900.000 Grundstücke, also insgesamt eine Fläche so groß wie ja ein kleines Bundesland. Das sind Grundstücke, Gebäude, die MuslimInnen über Jahrhunderte hinweg für gemeinnützige Zwecke gespendet haben. Das sind Moscheen, Schulen, Waisenhäuser, Friedhöfe. Und diese Gebäude, die darf man eigentlich weder verkaufen noch kaufen. Das sind eigentlich nur Gebäude für die muslimische Community und zwar für immer. Bis jetzt. Bis jetzt wurden die auch von eigenen Gremien verwaltet, die traditionell muslimisch besetzt sind. Also normalerweise saßen da immer Leute aus der muslimischen Community drin. Das waren PolitikerInnen, JuristInnen, religiöse Führer, ja, sowas halt. Jetzt aber hat das Parlament in Indien ein neues Gesetz durchgeboxt, das genau diese Verwaltung verändern will. Was steht jetzt drin? Das sind sehr große Sachen tatsächlich. Also einmal ist es, dass man, ja, vorher konnte man eben sagen, das ist jetzt Tradition oder das ist eine mündliche Überlieferung. Deswegen ist dieses Grundstück Waqf. Jetzt muss alles schriftlich belegt werden. Wenn man also keinen offiziellen Nachweis hat, dann ja, hat man Pech gehabt. Wenn es jetzt einen Konflikt gibt, zum Beispiel ob ein Grundstück dem Staat gehört oder Waqf ist, dann entscheidet in letzter Instanz die Regierung. Und da kann man sich denken, wer dabei vielleicht meist im Kürzeren ziehen wird. Die neuen Regelungen erlauben jetzt auch, dass Nicht-Muslime in diesen Waqf-Boards sitzen dürfen. Und viele MuslimInnen sehen das eben als Eingriff in ihre Selbstverwaltung. Alle Waqf-Immobilien müssen jetzt innerhalb von 6 Monaten auch in ein zentrales System eingetragen werden. Das klingt erstmal nach einer besseren Übersicht, mehr Transparenz. Aber KritikerInnen sagen, das öffnet Tür und Tor für staatliche Einflussnahme. Und bisher haben Waqf eigene Gerichte über Streitfälle entschieden. Das fällt jetzt komplett weg. Ab jetzt wird direkt der staatliche Rechtsweg eingeschaltet und jeder kann klagen. Die Regierung, vor allem Modi und seine BJP-Partei, die sagt natürlich, hey, wir machen das nur, um für mehr Transparenz und Ordnung zu sorgen. Das System war vorher total undurchsichtig. Aber viele MuslimInnen und Oppositionsparteien, die sagen, das ist wieder so ein Versuch, Minderheitenrechte auszuhöhlen und der muslimischen Community Kontrolle über ihr eigenes Eigentum wegzunehmen. Es gab auch schon Proteste in verschiedenen Städten, die heute Morgen begonnen haben. Viele, viele Menschen auf der Straße, darunter auch viele religiöse Organisationen und Verbände. Und das Ganze, man muss auch sagen, das Ganze findet zu einem Zeitpunkt statt, wo es immer wieder Fälle gab in Indien, wo radikale Hindu-Gruppen behauptet haben, bestimmte Moscheen zum Beispiel stünden eigentlich auf den Ruinen alter Hindu-Tempel. Da laufen gerade lange Prozesse und ja, diese neue Gesetzeslage könnte das Ganze massiv beeinflussen, also im Sinne von leichtes Spiel, um Grundstücke zu enteignen. Viele sagen also, das ist verfassungswidrig, diskriminierend und Teil eines größeren Plans, MuslimInnen in Indien noch weiter zu marginalisieren. Selbst Leute, die sagen, ja, okay, in den Waqf-Verwaltungen läuft auch nicht alles super, meinen, das jetzt geht hier zu weit. Und wenn heute die muslimischen Stiftungen dran sind, wer ist dann morgen dran? Es geht also hier nicht nur um ein bisschen Verwaltungsreform, sondern um die Frage tatsächlich, wem religiöses Eigentum gehört, wer darüber bestimmt und wie viel Einfluss der Staat auf Minderheitenstrukturen haben darf. In einem Land, wo die Mehrheit politisch ziemlich aggressiv unterwegs ist.
Ja, Moslem willst du in Indien nicht sein. Nee, das ist nicht schön. Aber halt in Pakistan auch nicht, weil ich glaube, in Pakistan ist irgendwie noch ätzender, oder? Also alles, was ich so mitkriege, das, was ich so rudimentär ist, das alles, denke ich.
Unruhiger,
also
jedes,
genau, ich denke jedes Mal, also ich würde lieber in Indien als in Pakistan leben. Das, aber vielleicht auch kann ich das gar nicht beurteilen und sollte darum meine Schnauze halten. Was ich ein bisschen besser beurteilen kann, ist das Deutschland-Ticket, das ich selber nicht benutze, aber du ja.
Ja.
Und dieses Deutschland-Ticket, sagt Greenpeace, trägt sich finanziell selbst. Und das haben sie ausgerechnet, indem sie die Externalitäten des Autoverkehrs eingepreist haben. Also so Sachen wie Verringerung der Treibhausgasemissionen, Luftschadstoffe, Unfälle, Stau. Jeder Kilometer, der mit der Bahn und nicht mit dem Auto gefahren wird, reduziert zum Beispiel die Treibhausgasemissionen. Und diesen Kategorien, die sie da hatten, denen haben sie einen Durchschnittswert pro Autokilometer zugerechnet. Und haben geguckt, okay, Unfälle verursachen jährlich Kosten in Höhe von fast 60 Milliarden Euro. Die Versicherungen decken diese Kosten in der Höhe nicht. Das heißt, pro Kilometer sind das ausgelagerte Kosten, also Externalitäten von 4,6 Cent pro Autokilometer. Das haben sie dann mit einer mutmaßlichen Verringerung des Pkw-Verkehrs verrechnet. Mutmaßlich, weil verschiedene Modelle und Studien zu verschiedenen Ergebnissen kommen, wie viel Reduktion jetzt das Deutschland-Ticket tatsächlich gebracht hat. Da sind sie hingegangen und haben gesagt, okay, wir nehmen einfach das untere Ende der Datenlage. Mhm. Ja, also die schlechtestmögliche Schätzung. Und das alles zusammengerührt hat das Deutschland-Ticket im ersten Jahr zu volkswirtschaftlichen Einsparungen geführt, in Höhe von fast 4 Milliarden Euro. Gekostet hat es fast 3,5 Milliarden Euro. Trägt sich selbst.
Ja.
Dann haben sie noch ein paar Annahmen getroffen, also aus der Lameng sozusagen. Zum Beispiel, dass, wenn genug Leute auf die Bahn umsteigen, Straßen nicht mehr gebaut werden müssen. Ja, da Menschen ihr Auto komplett abschaffen. Und wenn die das auch noch reinrechnen, dann sehen sie eine noch größere Verringerung des CO2-Ausstoßes. Und wenn du das langfristig mit einbeziehst, dann kommst du dahin, dass das Deutschland-Ticket 5 Milliarden pro Jahr sparen würde. Weiterhin bei Kosten von 3,5 Milliarden. Und dann sind sie nochmal hingegangen und haben das Ganze für ein 29-Euro-Ticket gerechnet. Das kostet ja im Moment 58. Bei einem 29-Euro-Ticket kostet dieses Ticket den Staat 5 Milliarden Euro und es spart 10 Milliarden Euro.
Krass.
Die Rechten müssten bloß nur eigene Inhalte entwickeln und dann können sie mit diesem albernen Kulturkampf aufhören.
Ja.
Oder anders gesagt, wer gegen das Deutschland-Ticket argumentiert, ideologisiert.
Ja, ist auf jeden Fall. Oder kann nicht so gut Mathe vielleicht auch.
Ja, oder die können nicht so gut Mathe, weil ist jetzt nicht so, dass Greenpeace nicht gelegentlich auch mal dadurch aufgefallen wäre, dass sie falsche Kampagnen gefahren haben. Aber selbst wenn, es gibt die Daten, die kann man einsehen. Wenn man das kritisieren möchte, kann man es ja anhand der Daten machen. Ne? Und nicht anhand irgendwelcher imaginierten Wünsche, irgendwelcher
Gefühle.
Imaginierten, genau.
Richtig.
Dem Wählerwillen, dem klaren Wählerwillen folgend. Entschuldigung, ich glaube nicht an den Wählerwillen, darum muss ich immer ein bisschen feixen dabei.
Ja, mich regt das auch immer auf, das ist ja so eine CDU, vor allem CDU-Floske, auch gerne SPD,
ja,
also so die großen Volksparteien, die SPD ja zumindest schon nicht mehr ist, so gerne die Menschen. Die Menschen wollen dies, die Menschen wollen das oder halt auch nicht. Aber
die
das
Menschen
fand ich,
im Land.
Ja, ja,
vor
das
allem,
ist immer schrecklich.
Das ist so auch so ein schön die und wir, die da draußen. Ja, das ist deren Sprache verrät sie gelegentlich auch, ja.
Naja, was ich als erste gute Nachricht mitgebracht habe, das ist ein Urteil aus Frankreich. Und zwar geht es um das Urteil gegen Marine Le Pen. Das ist eine wichtige Persönlichkeit in Frankreich, bei der man vor diesem Urteil noch die Angst haben musste, dass sie vielleicht die nächste Präsidentschaftskandidatin und vielleicht auch nächste Präsidentin werden könnte. Sie gehört zum, inzwischen heißt es Rassemblement National in Frankreich. Das ist eine radikal, weiß ich nicht, eine rechte Partei, die ausländerfeindlich ist und das übliche Programm durchzieht.
Rassemblement National würde ich aber schon als faschistoid bezeichnen.
Ja.
Also,
du weißt, ich tue mich schwer mit dem Begriff.
Da noch nicht mal
zaun
ich
mich
mir,
gleich wieder alle und ist ja auch wurscht. Das Gute ist, sie darf nach dem aktuellen, so wie es aktuell aussieht, nicht zu dieser Präsidentschaftswahl antreten, weil nämlich das Gericht sie der Untreue oder wegen der Untreue verurteilt hat. Dazu gehören auch noch ein paar andere Beteiligte, die auch verurteilt wurden. Es geht um die Veruntreuung öffentlicher Gelder. Das Ganze fand wohl statt innerhalb von 12 Jahren, von 2004 bis 2016. Da sollen wirklich viele EU-Gelder, vor allem in Millionenhöhe, zugunsten ihrer eigenen Partei, damals hieß sie nur Front National zweckentfremdet worden seien. Die Gelder hätten eigentlich eingesetzt werden müssen in Brüssel, im Europäischen Parlament, aber bestimmte parlamentarische Assistenten dieser, okay, Verfassungsblock sagt auch rechtsextremen Partei, dann traue ich mich das auch, wurden dann eben für die Arbeit in Paris eingesetzt. So, und das darf man halt einfach nicht tun. Und das ging 12 Jahre lang. Deswegen hat das Gericht auch gesagt, naja, wir gehen davon aus, nicht nur, dass es Absicht war, sondern dass es auch ein System einfach dahinter steckt. Dass es einfach so beabsichtigt war, das Parlament, die EU auszunutzen an der Stelle. Ist ja auch eine europafeindliche Partei, die ja auch immer gerne mal davon träumt, dass Frankreich wie Großbritannien austreten könnte aus der EU. Und eine der Folgen des Urteils, das hat das Gericht auch gesagt, ist, sie darf nicht antreten für die Präsidentschaftswahl. Und das hat, ich sag mal, geteiltes Echo hervorgerufen. Es ist natürlich klar, dass die Rechten immer rumopfern, wo sie nur können. Ja, also das muss man immer natürlich.
Das ist ja nicht nur die Rechten, die geopfert haben. Das ist eben ja ein bisschen das Problem.
Das ist genau das Problem, dass die Rechten das tun. Normal. Ja, ist einfach Hintergrundrauschen bei solchen Entscheidungen. Das Problem war, dass auch viele Journalisten und Journalistinnen dann wieder damit ankam, mit diesem wirklich komischen Argument, wo man vielleicht auch einmal sagen muss, bitte zeig mir eine wissenschaftliche Evidenz, die sagt, dass das überhaupt stimmt. Nämlich, ja, da kann sich jetzt Le Pen zum Opfer stilisieren und das macht ja den Rassemblement National noch erfolgreicher. Also dass sozusagen so ein Urteil, wo jemand wegen Untreue verurteilt wird, ja, dass das dazu führt, dass diese Person beim noch mehr Menschen beliebter wird.
Ja, vor allen Dingen dahinter steht ja dann auch noch die Überzeugung, dass Rechte und Rechtsextreme vor dem Gesetz eben nicht gleich sind, sondern gleicher als andere zu sein haben. Und das heißt letztendlich, die ganzen Kommentatoren, und ich war wirklich sehr enttäuscht, weil da auch einige wirklich Leute dabei waren, die ich eigentlich für sehr kluge Menschen halte, diese ganzen Kommentatoren, insbesondere hier in Deutschland, haben im Grunde dieses Urteil zu einem politischen Urteil umgeschrieben. Und es ist kein politisches Urteil gewesen, sondern ein juristisches Urteil, das auch eine ganz klare gesetzliche Grundlage hat. Und wo es halt auch, man muss nur in die Wikipedia gucken, dann findet man die Historie ähnlicher Urteile, wo rechte wie linke Politiker und Politikerinnen ähnlich hart verurteilt worden sind. Und trotzdem geht wirklich der deutsche Großkommentator im Qualitätsjournalismus hin und tut so, als hätte das Gericht ein politisches Urteil gesprochen, nur weil die Rechten dieses Urteil für sich politisch nutzen würden. Das ist Kapitulation, was unsere Kommentatoren da gemacht haben. Die haben vor den Rechten kapituliert.
Ja, exakt.
Das ist wirklich unglaublich.
Das muss man halt auch mal noch vielleicht auch als Kontext dazu erzählen, was du gerade gesagt hast, dass da eben auch, es geht ja nicht nur um Rechte, sondern wenn es bei Linken passiert, dann gibt es keinen Aufschrei. Und das Gesetz, also es ist tatsächlich ein relativ neues Gesetz, dass ihr dieses passive Wahlrecht, heißt es ja, entzogen wurde vom Gericht. Das ist erst 2016 überhaupt eingeführt worden. Aber der Grund war ein linker Politiker tatsächlich.
Sie
ja.
haben sie an. Mhm.
Und da gab es eben nicht so einen großen Aufschrei. Der Witz ist auch, dass Le Pen damals das Ganze sogar noch mit forciert hat und auch dafür war, im Fall dieses Linken natürlich, dass es möglichst hart gegen ihn ausgelegt wird. Und damit ist das auch ein Stück weit ein Bumerang beim Fall Le Pen.
Sie hat damals gefordert, dass Politiker, die bei solchen Sachen erwischt werden, lebenslang.
Lebenslang, genau.
Das passive Wahlrecht entzogen wird. Und jetzt heult sie rum, weil es 5 Jahre sind.
Exakt.
Das ist alles, wie man solchen Leuten überhaupt noch auf den Leim gehen kann, wird mir ein ist ewiges schwierig. Rätsel bleiben. Außer man ist wirklich so krasser Rassist, dass einem alles andere egal ist.
Ja.
Oder Systemfeind oder so. Wobei die Leute noch nicht mal, ich glaube ja, dass die Leute, die Systemfeinde sind, gar nicht wirklich wissen, was das System überhaupt ist.
Ja, das weiß ich nicht. Was ich halt total interessant finde, ist natürlich darüber nachzudenken, ist es nicht irgendwie in der Demokratie schwierig, eine Person auf die Art und Weise durch ein Gericht aus einem demokratischen Wettbewerb zu entfernen, quasi.
Warum?
Und naja, und auch darauf hat das Gericht nämlich eine gute Antwort. Das sagt nämlich, also sie haben sich auch wirklich dazu geäußert, dass sie es nicht nur für verfassungskonform halten, sondern dass hier vor allem auch der Schutz des Vertrauens der Bürger in die gewählten Institutionen im Vordergrund steht. Also, ne, wenn da jemand korrupt ist und sein Amt missbraucht, wie Le Pen es getan hat, dann muss man die Institutionen vor solchen Leuten schützen, weil sonst das Vertrauen der Bürger kaputt geht. Und das finde ich so ein wahnsinnig wichtiges Argument nochmal.
Stell dir mal vor, wir hätten so ein Gesetz. Ich weiß nicht, wer da alles verurteilt worden wäre, keine Ahnung, aber ich glaube nicht, dass insbesondere Unionspolitiker und Politikerinnen sich noch trauen würden, sich hinzustellen und sagen, ich übernehme die volle Verantwortung und dann einfach weitermachen mit ihrem Kram.
Genau. Ja. Und auch das ist noch ein Argument. Die sagen nämlich auch, sie sehen hier eine Wiederholungsgefahr, weil wer alles für das Überleben seiner Partei tut, der wird sicherlich auch alles tun, um Präsidentin des Landes zu werden.
Ah.
Ja, also ich finde das wahnsinnig gut begründet. Das ist ein schöner Artikel dazu im Verfassungsblog. Und ja, ich finde es richtig gut.
Ich finde das zugrunde liegende Gesetz liest sich sehr schön. Ich kann das mal verlinken. Es gibt eine deutsche Übersetzung auch. Rechtliche Konsequenzen bei schwerwiegenden Verstößen. Um dem Anspruch auf Rechtschaffenheit Nachdruck zu verleihen, wird neben weiterer strafrechtlicher Verfolgung für eine Dauer von bis zu 10 Jahren die Strafe des Entzugs des passiven Wahlrechts für Abgeordnete eingeführt. Ich finde das ein sehr interessantes Ding. Ist natürlich immer auch ein bisschen schwierig, aber wenn wir daran glauben, dass unsere Gerichte weitestgehend unabhängig sind, dann ist das ja völlig in Ordnung, weil dann hat ein Gericht unabhängig geurteilt, dass du straffällig geworden bist und das Gesetz sagt, diese Strafe, da kriegst du obendrauf.
Ja,
finde ich eigentlich.
Das ist so ein bisschen, was wir auch letztes Jahr ganz oft hatten, als wir diesen Thüringen-Podcast gemacht haben. Ne? Ja. Also, dass es ganz oft so auf Messerschneide ist, ist etwas noch zum Schutz der Demokratie oder kann etwas, wenn du es jetzt einführst, im Zweifel dann auch wieder von eventuell an die Macht kommenden Faschisten gegen die Demokratie verwendet werden. Und das Gesetz hier, je nachdem, ne, wie die Richterposten besetzt sind, hat natürlich eine Einflugschneise für Missbrauch. Aber
aber du hast ja Instanzen, durch die du noch gehen kannst. Also man muss schon dran denken, also man muss es im Hinterkopf behalten, aber so große Sorgen würde ich mir an der Stelle dann jetzt eher nicht machen.
Ich finde auch den Gedanken einfach wunderschön, dass PolitikerInnen Angst haben müssen, wenn sie sich unanständig verhalten, den Staat ausnutzen, korrupt sind und Gelder veruntreuen. Das finde ich wirklich einen schönen Gedanken.
Und hier kannst du in Worten und Taten aktiv versuchen, die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu bekämpfen. Und das Bundesamt für Verfassungsschutz ist noch nicht mal willens, ein entsprechendes Gutachten über deine Tätigkeiten zu veröffentlichen. Das ist auch interessant, ne? Vielleicht ist das Bundesamt für Verfassungsschutz ein größeres Problem, als wir uns eingestehen wollen.
Süße Zeitnot war, dass dann Viktor Orban irgendwie, glaube ich, getwittert hat, je suis Marine. Und dann hat Ricarda Lang drunter gepostet, es sind korrupt und bestechlich oder so. We know, genau.
Ja, noch viel schöner fand ich dann irgendwen, das habe ich in, ich glaube, Mastodon gesehen, das schrieb dann jemand zu diesem Je suis Marine. Wir sollten Viktor Orbans neue Identität oder neue Gender-Identität ernst nehmen und darauf verzichten, ihn mit seinem alten Namen anzusprechen oder irgendwie sowas. Okay, du bist jetzt Marin. Hallo Marin. Kein Problem.
Ja, ich habe auch hier schon ewig liegen den Wikipedia-Artikel zum Thema Suspendierung der EU-Mitgliedschaft, weil das ja wirklich in Bezug auf Umgang nochmal echt ein interessanter Fall ist und eine interessante Frage. Und ich kann nochmal grundsätzlich dazu sagen, es ist möglich, die Mitgliedschaft eines Staates in der EU zu suspendieren, wenn dieser Staat in schwerwiegender Weise die Grundwerte der Europäischen Union verletzt. So, dazu zählt Menschenwürde, Freiheit, Demokratie, ich würde sagen Rechtsstaatlichkeit. Ungarn erfüllt auf jeden Fall die Kriterien. Das Problem ist, dass die Zustimmung des Parlaments notwendig ist, und zwar 2/3 der abgegebenen Stimmen. Mhm. Und da sind wir halt genau wieder bei dem Problem, dass wir ein relativ rechtes Parlament aktuell haben.
Ja, das wäre mal interessant. Wie würde dieses Parlament abstimmen?
Mhm.
Das finde ich tatsächlich immer spannend. Das ist auch sowas. Versucht's doch einfach. Das ist immer so was, was ich nicht. Das ist genau wie mit diesem AfD-Verbot. Versucht's doch einfach. Was soll denn passieren? Ja, wenn das Verbot nicht durchgeht, dann treibt das der AfD nur noch mehr. Nein, tut's
nicht. Ist auch
nicht
erwiesen. Keine
red
Evidenz.
Kein Scheiß.
Ja, genau.
Nein, vor allen Dingen, red kein Scheiß. Ja? Das ist doch Quatsch. Würdest du AfD wählen, nur weil die jetzt nicht vom Verfassungsgericht verboten worden sind? Nein. Ja, na egal. Ich soll mich ja nicht so aufregen. Ist nicht gut für mein Herz. Herz.
Du bist mit den Themen durch?
Ich bin mit den Themen durch.
Eine gute Nachricht habe ich noch. Ich mache es auch ganz kurz. Es gab eine Richterwahl in Wisconsin und die hat im Vorfeld schon Aufsehen erregt, weil Elon Musk sich hier wieder massiv eingemischt hat. Die Demokraten, muss man dazu sagen, hatten es auch so ein bisschen geframed als eine Richtungsentscheidung oder eine Feedback-Wahl für Donald Trump sozusagen. Also wenn jetzt da die Demokratin gewählt würde oder die liberale Kandidatin, muss man ja sagen, dann wäre das auch eine Watsche für Donald Trump und so weiter. Deswegen hat Elon Musk sich da massiv eingemischt und hat wieder Millionen für Leute, die irgendwelche Petitionen unterschrieben haben, hat er Geld gegeben und dann hat er wieder einen ausgelost. Also er hat richtig viel Geld da rein versenkt und die liberale Kandidatin hat gewonnen. Das fand ich eine sehr schöne Nachricht. Das heißt, noch kann man Gerichte in den USA, zumindest dieses Gericht, nicht kaufen. Das war dann auch ein Teil ihrer Rede.
Ja, ich bin gespannt. Mal gucken. Wer weiß, was denen noch alles einfällt, wie sie noch Druck ausüben können. Ich meine, die reaktivieren Gesetze aus dem 18. Jahrhundert, ja, die nie revidiert worden sind, weil alle gedacht haben, ja, so bescheuert ist keiner da, das nochmal auszukramen. Also das wird hier nicht passieren. Denkst du? Und ja, da bin ich wieder bei Fantasyland von Kurt Andresen. Das zu lesen hilft wirklich dabei zu verstehen, warum man die Amis nicht verstehen kann.
Das stimmt. Kommen wir zum Limerick der Woche. Wir hatten in der letzten Woche das wunderbare Thema Waffenrecht hier in der Sendung. Da ging es darum, dass AfD-Politikern in manchen Bundesländern relativ pauschal die Erlaubnis entzogen wurde und wird, Waffen zu besitzen, was damit begründet wird, dass sie eben Mitglied in einer vom Verfassungsschutz als rechtsextremen Vereinigung, jetzt habe ich den Satz zu lang gemacht, um noch richtig zu wissen,
sind,
wie ich, genau.
Sind, wenn du, das ist jetzt der geheime Geheimtipp.
Ja, ja.
Wenn du einen Satz anfängst und anfängst, dich zu verheddern und zu verzetteln, sag einfach sind. Und mach einen Punkt. Das, also das ist natürlich jetzt auch nur meine Privatempirie, also anekdotisch.
Meistens
das ist passt. In mehr als der Hälfte der Fälle passt das. Genau. Oder aber, weil dadurch, dass du dann sagst, sind. Und wenn du dann dabei auch noch überzeugt klingst, bist du natürlich überzeugend und alle denken, ah ja.
Merkt auch keiner.
Ist genau.
Ja, ja, das ist gut. Naja, jedenfalls war das das Thema unseres Limericks und hier ist, was unser Wochendämmerungspoet dazu gedichtet hat.
Wochendämmerungspoesie. Limericks aus dem Papierkorb des Weltgeschehens. In Magdeburg wurde beschlossen, von rechts wird hier nicht mehr geschossen. Ihr Nazis, ihr Dummen, gebt her eure Wummen. Und Dalli, sonst gibt's auf die Flossen.
Ansonsten hat das Thema ja nicht so gezündet.
Nee, hatten wir wirklich nur einen Limerick, ne?
Ja,
oder?
Ja, ein Pferd kommt gerade in eine Bar. Es säuft laut, doch hört es ganz klar. Hier meckern die Pfaffen echt, ihnen wären auch Waffen recht. Statt nochmal den Veggie-Tatar.
Ja, es ist zu lang in der Mitte, aber macht nichts.
Ja, ihnen wären auch Waffen recht, ihnen wären die...
Ja, das wär's mal in der Mitte, sagt er auch selber, kommt nicht ganz hin. Aber Thema exakt getroffen, das ist korrekt. Vielen herzlichen Dank dafür.
Ja, also
das
müssen wir bei der Themenauswahl müssen wir irgendwie ein bisschen, da müssen wir nachsteuern.
Ja, ja. Also zuletzt hatten ja die Biber sehr gut funktioniert.
Ja, wie wäre es jetzt mit Bargeld?
Ich dachte eher an Pinguine.
Okay, wir nehmen Pinguine. Penguin. Das,
weil ich dachte, also irgendwie, ne, die Tiere scheinen ja vielleicht.
Ja, Tiere sind, ja.
Cool. Dann kommt jetzt der schwerste Teil dieser Sendung.
Nö.
Nämlich der Börsenticker. Montag.
US-Börsen im Verlauf erholt.
Dienstag.
US-Börsen ohne klare Tendenz.
Mittwoch.
Die Investoren blicken nach Washington.
Donnerstag.
Börsen auf Talfahrt.
Freitag.
Schwarzer Freitag an den Börsen.
Wie zuerst noch alles so in Ordnung war.
Ja. Das ist wirklich der totale Wahnsinn und eigentlich Grund genug, gewalttätig zu werden. Was die Amis gerade weltweit für eine Vermögensvernichtung betrieben haben. Also bei sich zu Hause auch, aber deren Problem, ja. Weil ihr habt's gewählt, you broke it, you fix it.
Ja, aber, und die Milliardäre haben sie auch unterstützt, muss man sagen.
Ja. Aber das ist wirklich, ich finde das wirklich krass. Also so ein Blick aufs Depot, vor allen Dingen, wenn du so, es ist ganz interessant, auch so aus persönlicher Perspektive. Ich werde im September 56 Jahre alt, das heißt, ich habe noch ungefähr 10, 12 Jahre bis zur Rente. Und ein nicht unwesentlicher Teil meines Alterseinkommens stützt sich auf die Kapitalmärkte. Hm. Und da ist gerade einfach mal die Hälfte meines Zugewinns vernichtet worden. So, und ich, was soll ich groß machen? Ich kann daneben stehen, zugucken, weil ich weiß noch nicht mal, ob ich morgen noch lebe. Von daher ist es jetzt ein bisschen idiotisch, sich darüber zu echauffieren. Nichtsdestotrotz finde ich, das kann man denen nicht durchgehen lassen. Das ist halt nicht, ja, so sind halt die Märkte. Nee, das ist nicht irgendein Marktgeschehen, das jetzt dafür gesorgt hat, sondern das war die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika. Die sind im Moment meine Feinde.
Ja.
Das ist echt krass. Also das, wie schnell das ging, wie schnell die es geschafft haben, komplett in Ungnade zu fallen. Krass.
100 Tage war diese Woche. 100 Tage Trump.
Ja.
Ja, dann kommen wir irre. Zum Faktencheck. Heute wieder mit Katharina Alexander. Hallo Katharina.
Hallo Katrin.
Was konntest du denn noch finden, was du gerne korrigieren oder auch ergänzen würdest?
Also, am Anfang hatte Holger einen kleinen Namensdreher drin. Dieses Gesetz, das 1930 erlassen wurde in den USA, hieß nämlich Smoot-Hawley Tariff Act und nicht Hawley-Smoot. Hm. Und das bezog sich am Ende auf über 20.000 Produkte. Also war ganz schön umfangreich und wird auch für die Verschärfung der Weltwirtschaftskrise mitverantwortlich gemacht. Also, ganz schöner Klopper. Dann gab es im März tatsächlich zwei Abstimmungen im Senat, an denen Cory Booker teilgenommen hat und mit einer Mehrheit der Republikaner gestimmt hat. Es ging dabei um so eine Vorschrift, die sich auf die Erträge von Maklern bezogen hat.
Mhm.
Wer das nochmal genauer nachvollziehen möchte, ich habe die Links dazu rausgesucht.
Cool.
Und dann habe ich auch nur noch eine weitere Sache mitgebracht. Und zwar hat Holger einen Zahlendreher beziehungsweise irgendwie eine etwas falsche Zahl gehabt bei den Kosten des Deutschland-Tickets. Und zwar sind diese ausgelagerten Kosten durch Unfälle pro gefahrener Autokilometer, die liegen bei ungefähr 6,7 Cent. Und wenn man alle Faktoren zusammennimmt, die Greenpeace betrachtet hat in dieser Studie, das sind zum Beispiel Luftschadstoffe, die Energiebereitstellung, eben Unfälle, Lärm, Stau und so weiter, dann kommt man auf 23 Cent pro Kilometer, die da an Kosten eingespart werden können.
Mhm.
Und das war es tatsächlich heute schon. Ansonsten habe ich noch ein bisschen extra Schmökermaterial für die Shownotes rausgesucht, aber das findet ihr dann alle unter der Sendung.
Wunderbar. Ich danke dir und bis nächste Woche.
Bis nächste Woche.
Und damit sind wir auch am Ende. Und wie immer am Ende erfreuen wir euch noch mit dem Vorlesen ein paar schöner Namen. Das kommt daher, dass diejenigen, die uns bei Steady unterstützen, wenn sie denn bei den Ultras oder im Fanclub Mitglied werden, unter anderem das gewinnen, nämlich das Vorlesen ihres Namens oder was auch immer sie da reinschreiben. Und das kommt jetzt.
Dünns 1.
Olaf und Fiete.
Martin Afanasiev.
Ich werde noch wahnsinnig, wenn der Staat die stillliegenden Kernkraftwerke aufkauft, um sie durch Steuergelder finanziert mit Verlust zu betreiben.
Ja, war so ein Ding der CDU diese Woche, die gesagt haben, sie wollen jetzt doch die Atomkraftwerke wieder laufen lassen, weil irgendeine windige Zeitung behauptet hat, dass die in Wahrheit, also nach öffentlich würden die Kraftwerksbetreiber sagen, nein, nein, das wollen wir nicht, das geht nicht, das ist viel zu unwirtschaftlich, aber insgeheim würden sie halt auf der Arbeitsebene, also praktisch die Ingenieure und die Menschen, die da so arbeiten, die würden sich insgeheim schon darauf vorbereiten, die Dinger wieder anzufahren, was auch völlig unproblematisch wäre. Ja, sicher, solche Briefe hast du gekriegt, ne? Mir schreiben täglich jede Menge Menschen, dass sie unbedingt kein Tempolimit auf der Autobahn haben wollen. Babette Bauer.
Guido Baulich.
Marc Bremer.
Oliver Delpys Verlobte und so weiter und so fort und so weiter und vieles mehr etc.
Silke Dietz.
Der Monkey-Dom Dominik Wagner.
Doppeldecker-Fahrrad.
Claude Fankhauser.
Erik Fröhlich.
David Hasenbeck.
Wing Commander Lord Fleschert hat vorübergehend das Interesse verloren und macht erstmal Pause.
Adrian Hauptmann.
Stefan Havranek.
Der Jan.
Arndt J. Kästner.
Alexander Klink.
Jessica Kogoy.
Heiko Linke.
Sabine Lorenz.
Müsli, Müsli, Miam, Miam, Miam.
Der Dösewicht müsste in letzter Zeit eigentlich Penzwerg heißen.
Rufus Platus.
Jan Rück.
Nu, sagen Chris und Moni.
Jörg Schickis für mehr Flausch.
Simone Stolz.
Markus tut was für die Prophezeiung, Breu.
So, dann muss und so weiter.
Jens Viehweg.
Bernd und Froschi Wehmöller.
Andreas Werner.
Justus Wilhelm.
Und hier der Fanclub.
Aktuelles aus dem Fachblatt Postillon. Nächster Skandal. US-Verteidigungsminister steht mit Megafon auf dem Times Square, um Grönland-Annexion zu planen.
Janine Schöne.
Ach, Loriot.
Das Schmieren von Politikern und so weiter.
Jonas und Nathalie.
Lisa und Sebastian.
Maike Ahrensen.
Nachdem ich hier wochenlang nichts Neues eingetragen habe, Alex ist beerdigt, aber nicht vergessen, sein Buch Antifaschistische Stadtrundgänge bekommt ihr beim DGB und nächste Woche hier wieder was anderes.
Biele und Alice.
Timo Altfelde.
Katrin Apel.
Im Märzen der Bauer hat Schmerzen, sagt Aua.
Anja und Jan aus Bielefeld.
Matze aus Spandau.
Wenn Tiger hinter Tigern her, Tigern, Tiger, Tiger hinter Tigern her. Außerdem bemerkt der Freshcuber den Frühling auf der Wiese. Die Kroken.
Simon Axmann.
Dirk B.
Sebastian Banse.
Johannes Bauermann.
Thomas Bauer.
Jan Beilicke.
Peter Blachani.
Captain Blackadder.
Jan Blendek.
Björn Borner.
Markus Bosletz.
Wolfgang grüßt Mila und auch Jürgen Schäfer. Vom Gipfel des Berges mit der wackelnden Weide, also Ott Fra Brüttre Wiss Brüm.
Klaus Breyer.
Daniel Bruckhaus.
Martin Buchka.
Anka Carstens.
Liebe Grüße von Katan.
Lise grüßt die Katane.
Tim Christan.
Clemens Langhans und Christoph Hengen. Clemens
Langhans. Und so weiter.
Clemens Langhans und Christoph Henninger, wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät?
Christoph Henninger und Christoph Langhans, stimmt es, dass es sein muss? Ist für heute wirklich Schluss?
Der heißt aber Clemens Langhans.
Habe ich doch gesagt.
Du hast Christoph Langhans gesagt.
Nein.
Gian-Andrea Tronzett.
Katrin Czarnocki.
Ich weiß, dass es sich das nicht lohnt, mit dem
Gaslighting,
mit dir zu diskutieren.
Also ich übe Gaslighting, es ist schon nicht schlecht, ne?
Ja, schon. Thomas D.
Eigentlich heiße ich Dana.
Herr Ober, bitte 2 Melange, danke.
Wenn jemand zu dir sagt, das geht nicht, sind das seine Grenzen, nicht deine.
Der Wind, das himmlische Kind.
Alice Duchenne.
Christiano Del Tauschel.
Mit geschlossenen Augen im blassen Neonschein denkt sie an gute Zeiten, hört Musik und tanzt allein.
Es wird Wärmerz auf den Terrassen, die Aperolen.
Wärmerz finde ich sehr geil. Es ist Herbst. Auf dem Feld, die Kürben.
Nie sollt ihr so tief sinken, den Kakao, durch den man euch zieht, auch noch zu trinken.
Felix, der immer noch einfach nur schlafen will.
Clemens Elskamp.
Roland Erk.
Roland S.
Matthias Flader.
Wenn du den Fnord nicht siehst, kann er dich auch nicht essen.
Oliver Förster.
Olli Frank.
Der Biber und der Bär, die Hummel und der Otter freuen sich über Maya-Content.
Andreas Freund.
Mariana Friedrich.
Schrei dein Scheiß ins Internet, sei ganz vorne mit dabei und so weiter.
Vielen Dank für eure tolle Arbeit.
Alexandra Glück.
Der Gotti.
Jörn Arne Göttich und Maurice Kloß sagen danke für die wöchentliche Bereicherung.
Wolf Gratz.
Daniel Griesel.
Sally der Pinguin grüßt alle, die sie kennen.
Der Schormi grüßt Ivo, der hoffentlich auch bald Mitglied im Fanclub wird.
Kathi grüßt Joni.
Cecilia Mary Bell Gutierrez Sepulveda de Wagner.
Annika H.
Moste Teche hat keine Zeit für dumme Sprüche. Habe ich das echt geschrieben? Ohauerha?
Ohauerha, da kann man dann einigermaßen ablesen, wie alt Moste Teche ist, wenn er so ein Wort schreibt. Simon Hägler.
Janka Hamann.
Antje Hanuschka.
Andrea und Hans.
Ohauerha ist aus den Werner-Comics übrigens und das ist wie 80er Jahre, wenn oder? 90er, 80er? Ich weiß gar nicht mehr so genau. Bianca Hamann.
Oh, die hatten wir schon lange.
Antje Hanuschka.
Die hatten wir auch schon.
Sag mal, wo sind wir denn?
Also ich glaube, ich habe Andrea und Hans gerade gesagt.
Silke Hartmann.
Der Alexander Hauser freut sich über die vielen Weihnachtskarten.
Er hört tatsächlich noch zu. Jan Heck.
Sabine Heider.
Hans Herbst.
Ralf Herbst.
Tobias. Was ist das denn für ein Buchstabe Herbst?
Katharina Herbst und die Plüschmonster.
Nils und Hilke.
Der Fossi-Bär hört nicht wegen der niedlichen Hundebilder zu, sondern wegen des Inhalts. Nur sehr spezielle Menschen hören Bilder.
Was ist denn das für ein Buchstabe? Ja, komischer Buchstabe. Wie so ein kleines D mit so einem Strich oben durch.
Ja.
Naja, Katharina Höhl.
Benjamin Hupp.
Nils Israel.
Der Oberemmenbach ist ein typischer Frittenthaler Grabenwoll.
Der Oberfrittenbach ist ein typischer Emmentaler Graben.
If you put your hand in the crack and you won't get it back, it's a Moray.
Michael Jess.
Tobias Johannes.
Der Brain Drain aus den USA ist real. Ernstzunehmende WissenschaftlerInnen gehen nach Kanada. Jordan Peterson geht in die USA. Vermutlich weinend. Jordan Peterson geht weinend in die USA. Das ist auch so eine Figur. Den kannst du da überhaupt nicht ernst nehmen. Wobei, wahrscheinlich wird der sowieso nur von so, keine Ahnung, adoleszenten Insels ernst genommen, oder? Ist der. Na egal.
Wahrscheinlich, also, ja. Also ich wüsste jetzt auch nicht, wer denn.
Jemand mit halbwegs Geistes- und Herzensbildung, der sich einfach nur eine Sache von dem Typen durchliest, der muss eigentlich sofort zum Schluss kommen, dass der, ja komm, hör nicht auf den, der ist verrückt. Was man halt so gesagt hat, weißt du, früher der Typ, der immer schreiend durchs Dorf gelaufen ist. Oder die Mutter auch zu dir gesagt hat, wenn du gesagt hast, hey, ich wollte mal mit dem, sagt sie, nee, hör auf, lass den, der ist verrückt, kümmere dich nicht um den. Das ist so, Jordan Peterson, kümmert euch nicht um den. Es ist egal, wie groß der ist und ob Joe Schwachkopf Rogan den jetzt irgendwie 17 Mal gefeatured hat oder irgendwie sowas ist. Und Joe Rogan ja auch. Immer wenn ich was von Joe Rogan mitkriege, ist das dummes Zeug.
Ja, ja,
der wie ist kann so jemand so erfolgreich sein? Ich werde das nie raffen. Aber danke Spotify, dass du ihn uns präsentierst und wie viel, eine Viertelmilliarde dafür ausgibst oder irgendwie sowas? Nee, 25 Millionen, nee, 250 Millionen. Wie viel hat der gekriegt?
Viel. Viel zu viel.
Unglaublich. Naja.
Aber es ist halt das große Tier von denen, ne? Deswegen, der ist halt
die
der
Welt will betrogen werden, gibt es so einen alten Spruch auf Lateinisch.
Ich weiß, und es gibt ja auch diverse PolitikerInnen, die sagen, ja, der Wähler will doch belogen werden.
Ja, genau.
Und das finde ich auch genauso schlimm. Naja, Micha K.
Tobi K.
Philipp Kaden.
Arne Kamola.
Was ist das Lieblingsessen von Piraten? Kapern. Und so weiter.
Kamikaze.
Tim Klausmeier.
Andreas Klein.
Isolde Klein.
Oliver Kleinert.
Olli Ferzer Kleinert, alles im Fleischwolf.
Christopher Kluwe.
Anna und Hagen, Noel Sonsalewski.
Patrick König.
Markus Krause.
Magali Kreuzfeld.
Jule Krohn.
Thomas und Corina.
Thilo Künstler.
Dem Kubetzki.
Oliver Kulfing.
Fabian Lange.
Janett Lechner.
Detmar Liesen.
Da steht Dietmar Lesen, aber naja.
Dietmar Lesen, oh, verdammt.
Dennis Lichtentäler. Jetzt nochmal.
Wieso?
Da steht ja Detmar Liesen.
Ja, Detmar Liesen. Mein Gehirn ist irgendwie Detmar Liesen.
Nico Linder.
Florian Link.
Samuel Lipke.
Mein Name ist Ipsum Lorem Ipsum.
Robert Manik.
Nevermind.
Der Ferdinand mit dem Kuli in der Hand.
Johannes und so weiter.
Serienempfehlung und so weiter.
Die Mulle.
Dispatches from the Nerdreich. 2nd of April was Liberation Day, but people were surprised about what was liberated. It was the money from their 401k case into thin air.
Interessantes Altersvorsorgemodell übrigens, dieses 401k. Musst du dir mal angucken. Haben wir hier nicht. Und wenn man dann gelesen hat, wie es funktioniert, kommen einem die Tränen, weil es sehr simpel ist. Celine Neubig.
Frank Nitsche.
Agnes Nöll.
Thorsten W. Neul.
Bernd Nossen.
Okay, Oldenburg.
Annette, och, das war's schon wieder für diese Woche, schade.
Michael Ott.
Barbara Pelchen.
Boris Perne.
Axel Philipsenburg.
Nils Planthold.
Josef Porter.
Sebastian Quapp.
Fun Fact. 2022 waren 90% der hauptberuflich wissenschaftlichen MitarbeiterInnen an Hochschulen unter 45 Jahren befristet angestellt. Professoren exklusiv. Quelle BUWIC 2025, Bundesbericht Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in einer frühen Karrierephase. Und dann glauben die Amis, dann glauben, du würdest hier so diese Tenure-Professoren aus den USA herkriegen. Wie auch immer so. Nee, wir Deutschen sind so geil, alle wollen hier hin.
Frau Rabe macht auf den Internationalen Tag der Karotte aufmerksam. Aber Achtung, von zu vielen Möhren wird man orange. Und wer will das schon?
Hast du dieses KI-Bild gesehen, in dem Elon Musk mit einer Tüte Doritos und einem Pinsel neben Trump steht und ihm das Gesicht orange anmalt? Axel Rasmussen.
Michael Reißler.
Florian Rempel.
Adrian Renner.
Norbert Renner.
Sabine Repschläger.
Matthias Richter.
Miriam Richter-Wiederhinker.
Marc Riese.
Mike Rothburns.
Anna Roth.
Sven Rudloff.
Jürgen Schäfer.
Jennifer und Norbert schicken herzliche Grüße von der Foskis-Konferenz.
Maximilian Schiffers.
Felix Schindler.
Danke und schöne Grüße.
Dirk Schumann.
Markus und Julia sind Fans der Wochendämmerung genau wie...
Konse Skibidibi.
Daniela Stark.
Christian Steffen.
Knoblauchstein.
Thomas Stein.
Sabine Stern.
Suse und Martin Stöckert.
Heike Stoll.
Günther Stück.
Claudia Taschow.
Don't panic, tease to people with kindness.
19.
Somebody once told me the world is gonna roll me.
Moritz Timm.
Was ist Toasted Cheese?
Vielen Dank euch und ich freue mich über die Maya-Bilder auf Pixelfett.
Mareike grüßt Barbara und dankt der Wochendämmerung für die wöchentliche Erhellung.
Und Anna und Gregor sind hocherfreut, denn sie
sind aus dem Winterschlaf erwacht und rufen mit Priscilla und Gwyneth Mosworth fröhlichem Chor Frühling, yeah.
Stefan macht Holgi und sich ein Bier auf und spricht das Thema Waffenrecht in Mecklenburg-Vorpommern an.
Martin Unterlechner.
Jan van Finkenreue.
Robert Ferst.
Audra Fischer.
An alle, die meinen, Aufrüstung sei falsch, weil Abschreckung nichts brächte. Was genau ist da das Gegenargument?
Luisa Weyers.
Three Switch. Oh Gott, okay.
Es geht schon gut los.
Three Swiss Witch Bitches, which wished to be switched. Swish.
Switch.
Swiss Witch Bitches, wished watch Swiss. Watch, nein, Swiss, Swatch, Watch, Switches. Which Swiss? Jetzt muss ich noch lachen. Which Bitch? Which.
Rich Bitch durch Enkeltrick.
Which
Hast
Wishes?
Es? Bist du schon fertig?
Nein.
Entschuldigung. Entschuldigung, ich war kurz abgelenkt.
Ja. To be a switched Swiss. Witch Bitch Watches. Entschuldigung.
Blättere derweil in einem Vogelkuchen.
Witch Swiss Swatch.
Impel.
Watch Switch.
Timo Wiki.
Ich muss mich erst mal beruhigen.
Timo Wiki. Martin Wittmann.
Mein Name ist Lose. Wird es günstiger, wenn ich gleich mehr nehme?
Tobias Wirth.
Cindy und Tim Wüst.
Uwe Zieling.
Und Mihito Balaschk. Vielen herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank für die Sicherung des Lebensunterhaltes.
Mir laufen gerade ein bisschen die Tränen.
Oh.
Ja.
Oh.
Aber jedenfalls, das war die Wochendämmerung von Freitag, den 4. April 2025. Danke für eure Aufmerksamkeit.
Tschüss.
Eine Produktion von Haus 1.